herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meinen Freunden auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Meine Stammhörerinnen und Stammhörer werden es sicher sofort bemerken. Ich bin in der Endphase einer kleinen Erkältung, die noch so ein bisschen in der Nase und im Hals sitzt. Man hört es wahrscheinlich, aber das hält mich nicht davon ab, für euch heute eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Und es wird wieder um die CES gehen. Die ist ja nun schon gefühlt weit hinterm Horizont verschwunden. Aufgrund ihrer Größe, ihrer Relevanz, des Einflusses, den sie hat, wirkt sie aber trotzdem noch nach und wird auch noch eine Weile nachwirken. Und deswegen habe ich da auch überhaupt kein Problem mit, eine dritte Folge zum Thema CES aufzunehmen. Und es wird auch noch eine vierte Folge geben. Von daher, ja, einfach dranbleiben und wer die ersten beiden Folgen nicht gehört hat, tut sie euch vorher rein, bevor euch diese Folge antut, weil es ist ein Gesamtpaket nachher, was ich dann da zur Verfügung stelle, nicht dann die diversen Aspekte dessen, was in Las Vegas auf der Consumer Electronics Show der CES los war. Von daher einfach mal reinhören. Heute geht es um das Thema alles, was es außerhalb des engen Rahmens Automotive, Mobilität, Micromobility, also alles, was es sonst noch so gab, was mit Sicherheit, wenn man es mal objektiv betrachtet, 3/4, 4/5 der gesamten Messe ist. Ich mache jetzt eine Folge darüber. Was gab es eben außerhalb der West Hall, der Automobilhalle und dem linken Teil, wenn man reinkommt, der North Hall, der für die Micromobility, also die ganzen kleinen Elektrofahrzeuge vorgeht. Was gab es jenseits dieser Hallen, dieser Aussteller? Und es sind 6 Punkte, durch die ich heute durchgehen möchte. Das erste, ein allgemeiner Trend, den ich feststelle, den stelle ich auch überall fest, außerhalb der CES. Den stelle ich im Automobilbereich auf Armaturenbrettern fest, aber auch in ganz anderen Kontexten. Das ist die Rache des Analogen. Und das ist auf der CES in diversen Aspekten klar geworden, dass das ein relevanter Trend ist, mit dem der intensiv Einfluss haben wird auf Mensch-Maschine-Schnittstellen, auf HMIs in der Zukunft. Das zweite ist das Thema humanoide Roboter und KI. Als drittes das Thema Smart Glasses, auch so als HMI, als zusätzliches HMI, was entsprechend kommt. Das Thema Nummer 4, Haushaltsgeräte als zentrale Hubs für das Smart Home. In der Theorie gibt es das schon länger, dass so ein Kühlschranktür ein Display hat und man damit vieles steuern kann. Es sind jetzt die ersten Geräte verfügbar von 2, 3 Herstellern, mit denen ich ganz gut interagiert habe und die ganz, ganz spannend sind. Nummer 5, ein Thema, was bis jetzt bei mir überhaupt noch nicht auf dem Radar war, ist das Thema Exoskelette. Das hatte ich vorher auf der CES noch nicht wahrgenommen. Dieses Jahr am Rande der Micromobility-Halle, also da, wo so die Micromobility überging in den Roboter-Teil, in den Robotics-Teil, da waren eine Handvoll Aussteller mit Exoskeletten. Es gab dann auch nochmal im Venition einen deutschen Hersteller, der die macht, also so Geräte, die man sich außerhalb, also über die Hose schnallt quasi und dann eine Unterstützung hat. Und die Use Cases, die gezeigt wurden, waren eigentlich immer Thema Wandern, Ausdauern, Bergsteigen, Klettern. Ich finde es aber auch sehr, sehr spannend, wenn man an bewegungseingeschränkte Menschen denkt. Also das scheint ein Thema zu sein, was jetzt im Kommen ist. Und Nummer 6 dann das Thema Physical AI, ein Begriff, der mir immer wieder begegnet ist, der mir so auch noch nicht vorher bewusst war, der nicht auf meinem Radar war, dass also künstliche Intelligenz, KI, physisch wird, also nicht abstrakt in einem Rechner sitzt, sondern zum Beispiel eben in Form eines Roboters oder auf andere Art und Weise physisch erlebbar wird, analog erlebbar wird. Fangen wir an. Erster Trend, die Rache des Analogen. Hat mich tief beeindruckt. Das Konzept The Revenge of the Analog basiert auf einem Buch, was ein, glaube ich, ein kanadischer Autor ist, es David Sacks vor einigen Jahren veröffentlicht hat, wo er sagt, das Analoge kommt zurück. Ja, wir sind als Menschen analog, wir nehmen analog wahr, wir interagieren analog. Und er nimmt als Beispiele Vinylplatten. Ja, dass die wieder stärker verkauft werden, also es ist vor ein paar Jahren gab es den Kipppunkt in den USA, wo mehr Vinylschallplatten als CDs verkauft wurden. Also wo dann der analoge Datenträger den digitalen geschlagen hat. Und er erweitert es dann auf Notizbücher, auf Filme, auf Zelluloid-Filme. Also die diversen Themen, die er unter der Rache des Analogen, so heißt das Buch auf Deutsch, zusammenfasst. Und inmitten all dieser KI-Demos, dieser ganzen immersiven Displays, die Touch-Interfaces, die überall waren, bildeten sich die längsten Warteschlangen, ausgerechnet bei Erlebnissen, die auffallend low-tech, auffallend analog, auffallend anfassbar waren, eindeutig physisch waren. Also in einem der Stände stand ein halbes Dutzend ganz altmodischer Flipper-Automaten, ja, also diese Pinball-Machines heißen sie auf dem Amerikanischen. Flipper-Automaten, also da habe ich vor 45 Jahren in Kneipen schon dran gespielt. Und da waren lange Schlangen. Da waren Menschen, die wollten damit spielen und haben sich da geduldig angestellt. Und genauso ja, Schach oder Go gegen einen Roboter zu spielen. Also das kann man natürlich auf dem Bildschirm machen, aber dort waren Schachbretter aufgebaut mit echten physischen Figuren, Go-Bretter mit echten physischen Knöpfen, also so diese runden Spielsteine, die da drauf sind. Und natürlich hätte ich das analog digital machen können, aber die Menschen haben dann an einem echten Brett mit physischen Figuren gegen einen Roboter gespielt. Und das Ganze wirkte so ein bisschen nostalgisch, war es aber nicht wirklich. Aus meiner Sicht eben starke Signale in Richtung analog. Also in einer Umgebung, die eben komplett von Screens, von Menüs, von digitaler Abstraktion übersättigt ist, fühlen sich Menschen, Nutzer, offensichtlich von greifbaren, mechanischen, von verkörperten, von körperlichen Interaktionsformen angezogen. Ja, also so das taktile Feedback der Flipperhebel, das Gewicht, Entschuldigung, meine Erkältung kommt, ja, das Gewicht und die Textur von echten Schachfiguren, ja, auch die räumliche Klarheit eines physischen Bretts scheinen eine Art von Engagement zu erzeugen, die im Screens digitale Anwendungen so nicht replizieren können. Also die Interaktion war insgesamt langsamer, aber dafür dann immersiver. Und dieses Konzept knüpft direkt an das Konzept der Humane HMIs an. Da habe ich im letzten, in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. Also so diese human-ähnliche Mensch-Mensch-Interaktion wird nicht durch technologische Raffinesse definiert, sondern wie gut sie mit menschlicher Wahrnehmung kooperiert, ja, mit den motorischen Fähigkeiten, das ist mit den kognitiven Präferenzen, so, wie sie also mit dem Menschen insgesamt harmonieren. Und diese analogen Interaktionen bieten eben genau das, eine ganz direkte Manipulation, ein unmittelbares Feedback, ein deutliches Gefühl von Ursache und Wirkung. Und wir erleben dort eine Reduktion der Abstraktion und erlauben Nutzern zu spüren, was sie tun. Und da wir als Menschen analog sind, heißt spüren immer analog zu spüren. Und interessant war eben, dass das selbst bei, also gerade bei diesen Schach- und Go-Demonstrationen eben wie die fortschrittliche Technologie allgegenwärtig war. Ja, die Intelligenz steckte im Robotergegner. Getrieben durch vermutlich auch KI-Strukturen. Ja, aber die Interaktion selber, die war physisch und vertraut. Und ich denke mal, genau diese Trennung ist entscheidend. Die ist trendsettend, also ist ein Trendsetter, also setzt die Trend in die Zukunft. Ja, die Zukunft ist also nicht digital oder analog, sondern digital intelligent und kommuniziert über analoge, menschenfreundliche Interfaces. Also die Rache des Analogen, so wie ich sie wahrnehme und so wie ich sie sehe, wie ich sie definiere, ist keine Ablehnung von Technologie als solche, sondern ein Korrekturmechanismus, der gerade passiert. Und das Ganze spiegelt ein wachsendes Bewusstsein wider, dass Interfaces immer humaner werden müssen, je komplexer Systeme werden. Also Physikalität, Haptik, greifbare Interaktion. Das nehme ich nicht als Rückschritt wahr, sondern das sind strategische Werkzeuge, um Vertrauen, Engagement, emotionale Verbindung wiederherzustellen. Und von daher interpretiere ich die langen Warteschlangen im Flipperautomaten nicht als Anomalie, sondern als Erinnerung. Je digitaler unsere Welt wird, umso mehr schätzen wir das Analoge. Zweiter Punkt. Zwei miteinander verbundene Megatrends, Robotik und künstliche Intelligenz. Und ich werde oft gefragt nach der Messe, hey Peter, was war der Nummer 1 Trend? Was war das eine Ding, was die CES geprägt hat? Und es war häufig in den letzten Jahren schwer zu sagen. Thema KI ist im vorletzten Jahr gekommen, ja. Dieses Jahr ist diese Frage relativ einfach zu beantworten. Das ist die Kombination aus Robotern, aus menschähnlichen Robotern, anderen Robotern und künstlicher Intelligenz. Und das sind nicht zwei einzelne Trends, die herausstechen, sondern die Kombination aus beiden. Also in Las Vegas wurde deutlich, dass sich die beiden Domänen nicht unabhängig voneinander parallel entwickeln, sondern rasant miteinander verschmelzen. Und genau da, in dieser Konvergenz, da erschließen sich aus meiner Sicht neue Formen von Wertschöpfung. Über viele Jahre hinweg war Robotik immer in erster Linie eine Hardware-zentrierte Frage. Ja, Mechatronik, Aktuatoren, Sensoren, Regelungssysteme. Künstliche Intelligenz war eine ausschließlich im digitalen Raum stattfindende Bewegung. Ja, Fokus auf Wahrnehmung, Schlussfolgerung, Lernen, Entscheidungsfähigkeit. Aber alles komplett im digitalen Raum. Und in diesem Jahr ist diese historische Trennlinie zwischen dem eher mechanistischen Roboter und dem rein digitalen, der rein digitalen künstlichen Intelligenz gefallen. Ja, und Roboter werden eben nicht nur deshalb intelligent, weil sie sich bewegen können, sondern weil sie wahrnehmen, interpretieren und sich anpassen können. Fähigkeiten, die durch die KI ermöglicht werden. Und Roboter wiederum traten nicht als primär technische Demonstrationen auf, sondern als verkörperte KI-Systeme. Also um KI sichtbar und körperlich zu machen. Und die Relevanz ergibt sich aus dem Wert, den sie für den Menschen schaffen. Entsprechende Wahrnehmungen, Large Language Models, agentische KI-Architekturen, lernbasierte Regelungen. Das tief integriert in Roboterplattformen und es erlaubt Maschinen dann weit über gescriptete, deterministische Verhaltensweisen hinauszugehen. Anstatt vordefinierter Sequenzen beginnen diese Systeme Kontext zu verstehen, menschliche Intentionen zu verstehen, ihre Handlungen dynamisch an sich verändernde Umgebungen anzupassen. Und aus dieser Human-Centered-Perspektive ist der Wandel entscheidend. Technologie wird erst dann bedeutsam, wenn sie das menschliche Leben verbessert. Mein absolutes Mantra. Indem sie Aufwand reduziert, Sicherheit erhöht, Zugänglichkeit verbessert, Menschen ermöglicht, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Und dieses werteorientierte Denken war in diesen Anwendungsfällen sichtbar, in denen Roboter dafür konzipiert sind, repetitive, körperlich anstrengende, kognitiv monotone, kognitiv erschöpfende Aufgaben zu übernehmen. Also in Logistik, Industrieumgebung, da versprechen intelligente Roboter, Belastungen zu reduzieren, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, die Verfügbarkeit zu erhöhen. Und Serviceanwendungen sollen sie mit Menschen in alltäglichen Interaktionen zusammenarbeiten, sie unterstützen, sie aber auch nicht am Weg ersetzen. Und in mobilitätsbezogenen Kontexten tragen robotische Systeme zunehmend dazu bei, Transporterlebnisse sicher, vorhersehbar und auch inklusiver zu machen. Die zugrunde liegende Logik der Konvergenz von KI und Robotern ist offensichtlich. Also KI verleiht den Robotern ein situatives Verständnis und ermöglicht ihnen, in komplexen realen Szenarien wahrzunehmen, Schluss zu folgern, zu entscheiden. Ja, während Robotik der KI eine physische Präsenz gibt, der digitale Intelligenz erlaubt, in der menschlichen Welt sinnvoll zu handeln. Und keine der beiden Domänen erzeugt für sich alleine den großen Mehrwert, sondern ja, weil KI ohne Verkörperung bleibt oft abstrakt und vom Alter losgelegt und Robotik ohne Intelligenz tut sich schwer mit der Variabilität und der Unvorhersehbarkeit menschlicher Umgebungen umzugehen. Und das wahre Versprechen von Robotik und KI liegt nicht allein in technischer Raffinesse, sondern in der Fähigkeit, Systeme zu formen, die nützlich, vertrauenswürdig und an menschlichen Bedürfnissen ausgerichtet sind. Die überzeugendsten Beispiele waren nicht die, die maximale Autonomie oder Menschenähnlichkeit zeigten, sondern für mich waren es diejenigen, die klar darlegten, wie intelligente Maschinen Arbeiten sicherer machen, wie sie Mobilität zuverlässiger gestalten und insgesamt den Alltag besser handhabbarer machen können. Und in diesem Sinne steht die Konvergenz von Robotik und KI für einen Wandel von Technologie als Spektakel hin zu Technologie als echter menschlicher Wertschöpfung. Der dritte Trend, den ich wahrgenommen habe, Smart Glasses, also so Brillen, deren Brillengläser aus Displays bestehen, aus transparenten Displays bestehen, mit denen man dann durch die man durchblicken kann, an denen man dann Virtual Reality oder Augmented Reality Szenarien verwirklichen kann. Ich muss immer mit meinem Hals hier ankämpfen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich hier halt auch mal trinke und mich räuspere. Die Smart Glasses sind seit einigen Jahren, sowohl auf der CES, auf der IFA waren sie auch sehr stark präsent, aber sie sind deutlich gereift und deutlich anwendungsorientierter, deutlich geerdeter geworden. Also der Fokus hat sich verschoben weg von den klobigen XR-Headsets, VR, VR, Virtual Reality Headsets, also diese Apple-Brille, die es da gab. Das Ganze geht hin zu leichten und eher sozial akzeptierten Brillen. Also die sehen immer noch so ein bisschen aus, ja, so ein bisschen nerdig. In meiner Kindheit und Jugend hieß es so Kassengestell, ja, so dicke, fette Gestelle haben die. Aber sie sind halt eben deutlich sozial deutlich akzeptierter als die komplett dicht machenden Headsets. Und auch deutlich alterstauglicher. Und Ziel ist nicht mehr eine vollständige Immersion in eine fremde Welt, also das Eintauchen in eine komplett digitale Umgebung, sondern die subtile Ergänzung der realen analogen Welt durch digitale Informationen. Also den Nutzer unterstützen, ohne die natürliche Umweltwahrnehmung, die natürliche Aufmerksamkeit zu dominieren oder zu ersetzen. Der technologische Fortschritt der letzten Jahre hat Optik, Energieeffizienz, auch die On-Device-KI, all das hat die Geräte tragbarer und praktischer gemacht. Also Smart Glasses werden zunehmend als, ich sag mal, Ambient Interfaces positioniert, also als welche die zwei Seiten haben, die zwei Welten miteinander verbinden. Ja, also die, auf der einen Seite die kontextbewusste Information, wie zum Beispiel Navigationshinweis oder Übersetzungen, ja, wenn mich in China jemand auf Chinesisch anspricht, dass ich dann das entsprechend eingeblendet bekomme, was er sagt. Oder dass halt situative Unterstützungen einen Zeitkontext hat, also nur dann bereitgestellt wird, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Und da sehe ich sehr, sehr viele Use Cases, sowohl in professionellen Umgebungen als auch in privaten, in stärker entertainment-orientierten Use Cases. Und dieser zurückhaltende Ansatz passt gut zu den Trends Humane HMIs, Revenge of the Analog, auch Liquid HMIs, ein Trend, den ich immer propagiere, bei denen sich dann die Interaktion natürlich und unaufdringlich anführen soll. Zusammengefasst, Smart Glasses bewegen sich über den experimentellen Status hinaus. Es gibt eine ganze Reihe Hersteller, die bieten die an. Ja, und der Wert liegt nicht mehr am Spektakel, wie noch vor wenigen Jahren, sondern in dem Potenzial, was sie haben, als ein persönliches Always-On-Interface, also eine extra Schicht, ein Layer, den ich zwischen mich als Nutzer und meine Umwelt lege und damit die Lücke schließen kann zwischen Menschen und intelligenten Umgebungen. Und zwar auf eine Weise, die angenehm, ruhig, intuitiv, respektvoll gegenüber menschlicher Aufmerksamkeit im Generellen ist. Der nächste Trend ist das Thema Haushaltsgeräte als Computing Hubs. Also im Prinzip das Thema Liquid HMIs. Kommen ja aus der Welt der 1:1:1 HMIs. Also ein Knopf an einer Stelle hat genau eine Funktion. Das war Autos ja bis in die 90er Jahre rein. Wir haben es teilweise immer noch. Ja, so ein Lichtschalter ist an einem Ort und dann kann ich das Licht anschalten, ich kann es ausschalten. Ein Liquid HMI erlaubt mir die Kontrolle des Lichtes in meinem Raum von meinem Handy aus, von meinem Smartphone aus, von meinem Auto aus. Also da verflüssigt sich der Ort der Interaktion und auch die Art der Interaktion. Habe ich jetzt ein Touchscreen oder habe ich jetzt irgendeinen anders gearteten Schalter? Was für ein Design habe ich? Ist es eher ans Auto angelehnt oder eher an den Smart Home Bereich? Also da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze und das ist das, was ich so als Verflüssigung, als Liquid HMI, als Liquid Human Machine Interface begreife. Und da in dieser Gedankenwelt, in diesem Trend, in dem, was ich da sehe, spielen Haushaltsgeräte zunehmend eine Rolle, die mehr und mehr zu zentralen Computing Hubs werden für zum Beispiel Smart Homes. Ja, also so ein Kühlschrank ist da nicht mehr ein isoliertes Gerät, sondern es werden Anwendungen gezeigt, Apps angezeigt, die als intelligente, vernetzte Systeme funktionieren, bei denen Services, Daten, Interaktionen über den gesamten Haushalt hinweg und auch darüber hinaus koordiniert werden. Dass ich zum Beispiel von meinem Display am Kühlschrank gucken kann, warum ist denn die Heizung eingestellt, wie läuft die Klimaanlage. Dass ich mir vielleicht auch eine Badewanne einlassen kann von meinem Bildschirm im Kühlschrank aus. Oder auch gucken kann, wie weit ist denn mein Elektrofahrzeug draußen im Carport aufgeladen. Also das sind alles so Use Cases, in denen diese großen Bildschirme in Kühlschränken, die ja so als so eine diffuse Vision seit mindestens 10 Jahren unterwegs sind, jetzt mehr und mehr konkret werden. Ja, also es gibt jetzt eine wachsende Rechenleistung, die da reingeht, eine wachsende Konnektivität, auch KI-Komponenten, künstliche Intelligenz wird mehr und mehr integriert. Und damit werden dann Kühlschränke, Backöfen, Waschmaschinen zu Ankerpunkten in der Smart-Home-Intelligenz. Also sie aggregieren diverse Sensordaten, sie managen verbundene Geräte, sie personalisieren das Verhalten auch lokal. Ja, also wenn ich dann vor das Display trete, sieht es anders aus, als wenn meine Frau davor tritt. Also das sind einfach so Sachen Personalisierung. Und die Abhängigkeit von reinen Cloud-Architekturen wird damit reduziert und die Responsiveness und die Privatheit, also die Reaktionsfähigkeit und die Privatheit können damit verbessert werden. Und aus HMI-Perspektive ermöglichen diese Geräte, die Hausgeräte, eine leicht nutzbare, kontextbewusste Interaktion. Also Smart Home Intelligenz verschiebt sich weg von einzelnen Assistenten, von Assistant Devices, die irgendwie ein, zwei, drei Sachen können, sondern wir bewegen uns hin auf eingebettete Ambient Computing, also allgegenwärtige Computing-Geräte. Damit bewegen sich alltägliche Haushaltsgeräte schrittchenweise in die Rolle eines digitalen Kommunikators, eines digitalen Koordinators im Haushalt und eben auch darüber hinaus. Nächster Punkt, Nummer 5, das sind die Exoskelette, die ich gesehen hatte. Aus meiner Sicht neues Thema. Ich hatte das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich hatte keinerlei Bewusstsein darüber, dass diese Exoskelette da eine intensivere Rolle spielen. Dieses Jahr waren sie quasi wie aus dem Nix da. Und ein sehr schönes Beispiel dafür, wie so Mikromobilität und Robotik ineinander fließen und damit eine Mobilitätsinnovation direkt auf den menschlichen Körper zielt. Also man muss sich das so vorstellen, das waren meistens dann Exoskelette für die Beine, die gezeigt wurden. Da hat man dann so im Bauch rum, an die Hüfte rum, einen Gürtel. Und dann an den Oberschenkeln mit so Klettbändern befestigte mechanische Aktoren. Ja, eben skelettähnlich, wie ein Knochen außerhalb des Körpers, deswegen Exoskelett. Und die waren aktiv. Und dann hat man so Menschen gesehen, die da Treppen rauf und runter gelaufen sind, die dann Wände hochgeklettert sind. Und das Ganze mit einer erheblichen Leichtigkeit. Und da werden die menschlichen Muskeln ergänzt durch eine mechanische Komponente, die direkt auf dem Körper getragen wird und direkt auf den Körper einwirkt. Und die Use Cases sind relativ deutlich. Also gezeigt wurde sehr viel im Bereich so Wandern, Ausdauersport. Ja, wenn ich jetzt halt wirklich mal eine 20 Kilometer, 30 Kilometer Wanderung machen möchte, dazu aber eigentlich körperlich nicht in der Lage bin, mit so einem Exoskelett kriege ich das dann entsprechend hin. Ich sehe aber auch Anwendungen zum Beispiel im Bereich Arbeitskräftemangel, dass also Menschen körperliche Arbeiten ausführen können, die dazu eigentlich nicht mehr in der Lage sind. Also wenn ich jetzt schwere Lasten heben müsste. Ja, das würde mir sehr schwer fallen in meinem Alter, in meinem körperlichen Zustand. Aber mit so einem Exoskelett, dann vielleicht auch einen Arm, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich dann auch mal eine Reihe von 30, 40 Kilogramm Kisten auf irgendeinen LKW verlade. Ja, also das sind so Anwendungsszenarien, in denen das Ganze dann eine Rolle spielt. Und geht ja dann auch in den Bereich alternde Belegschaften rein, dass eben körperliche Arbeiten von vielen Menschen, Krankenpflege, generell Pflegeleistung, ja, da haben wir einen großen Arbeitskräftemangel und es ist ein körperlich unglaublich anstrengender Job. Und wenn man da Exoskelette einsetzt, jenseits jetzt des reinen Lifestyles und der Coolness, dann ist das schon eine spannende Angelegenheit. Und der Fokus lag eindeutig auf Augmentation, also auf Ergänzung, nicht auf Ersatz. Also Exoskelette sind dafür ausgelegt, menschliche Bewegungen zu unterstützen, die Lasten auf Muskeln und Gelenke zu reduzieren, Körperhaltung zu stabilisieren und ja, damit dann eben auch körperlich anstrengende, vielleicht auch repetitive, also wiederholende Aufgaben in Logistik, Fertigung, Bau, Gesundheitswesen zu erleichtern oder vielleicht auch gar erst zu ermöglichen. Und das, was ich gesehen habe, waren leichte Lösungen, waren tragbare Lösungen, waren Lösungen, die sich selbstverständlich in ganz alltägliche Workflows integrieren lassen. Und was aus meiner Sicht zu einer ganz, ganz großen Steigerung der Usability und auch der allgemeinen Akzeptanz führt. Also aus Human-Centered Design-Perspektive passen Exoskelette gut in den breiten Trend zur Humane Technology. Sie arbeiten mit dem menschlichen Körper zusammen, sie reagieren auf Bewegungen und Anstrengungen durch mechanische Unterstützung und selektives Anregen, selektive Aktuation statt Interaktion, ja, über Screens oder Controls zu erzwingen. Also Exoskelette werden mehr und mehr zu praktischen Sicherheits- und Produktivitätswerkzeugen. Und es werden menschliche Fähigkeiten eben dort erweitert, wo ein eventueller Mangel deutlich wird. Thema Nummer 6, das letzte für heute. Physical AI. Geht auch so ein bisschen Richtung Robotik und KI, also dem ersten Thema, was ich besprochen habe. Ist aber als Schlagwort mir das erste Mal in der breiten Masse und in der Deutlichkeit dieses Jahr auf der CES bewusst geworden. Also KI wird ja oft mit rein digitalen Systemen in Verbindung gebracht werden, mit Softwareagenten, mit Chatbots, mit Empfehlungsengines, ja, also Dingen aus der digitalen Welt, die auf Rechnern, Computern, in Netzwerken laufen. Physical AI, also physische künstliche Intelligenz, sind KI-Systeme, die in sichtbaren, anfassbaren, körperliche, in physische Instanzen, Entitäten eingebettet sind und durch diese handeln. Also KI ist kein abstrakter Code mehr, sondern wird erfahrbar auf der analogen physischen Ebene. Und die Systeme nehmen die Welt, die reale Welt, die analoge Welt, unsere Welt, über Sensoren wahr, schlussfolgern über komplexe Situationen, beeinflussen die physische Umgebung durch Aktuatoren, Bewegungen oder Kraftaufbringung. Also unter Physical AI verbindet Wahrnehmung, Kognition, Handlung in einem geschlossenen Regelkreis. Und typischerweise integriert sie Technologien wie Computer Vision, also Computer sieht, Radar, LIDAR-Sensoren. Dann kommen Themen dazu wie Large Language Models, die dann mit den Sprachen umgehen können. Dann agentische KI-Architekturen, also dass bestimmte einzelne Subkomponenten der KI eigenständig Handlungen ausführen. Und am Ende dann auch das Thema Erlernbarkeit, ja, Learning-Based Control, das heißt Erlernbarkeit mit physischen Verkörperungen, zum Beispiel Fahrzeuge, zum Beispiel Roboter, Maschinen, diverse Wearables, also so tragbare Geräte. Da findet dann die physische Verkörperung statt. Und im Gegensatz zu rein digitaler KI muss Physical AI mit auch Unsicherheiten der analogen Welt umgehen, mit Thema wie Sicherheit, ja, Thema wie Timing oder halt auch rein physischen Beschränkungen. Ja. Damit muss eine Physical AI, eine physische künstliche Intelligenz umgehen können. Und das führt dazu, dass in der Mensch-Technik-Interaktion Themen wie Zuverlässigkeit, wie Erklärbarkeit, wie Vertrauen zu kritischen Designfaktoren werden. Das ist Thema Vertrauensaufbau und auch Vertrauensnivellierung, also das Einstellen des Vertrauens des Menschen in die Physical AI ist ein kritischer Moment, ein kritischer Faktor. Gezeigt wurden auf der CES eine ganze Reihe von Kontexten, von Use Cases, autonome Fahrzeuge, Roboter, Drohnen, mobile Maschinen, auch ein Teil der Exoskelette, ein Teil der Hausgeräte. Überall da wird KI in einem physischen Kontext, also nicht nur rein auf einem Bildschirm, sondern in einem physischen, analogen Kontext sichtbar. Und die Lösungen demonstrieren diverse Applikationen, Anwendungen, in denen KI nicht nur entscheidet, sondern am Ende auch handelt. Und Ein Trend, ein klarer Trend in diesem Bereich war die Abkehr von geskripteter Automatisierung hin zu kontextbewussten, adaptiven Verhalten. Und gezeigt wurden Systeme, die unbekannte Situationen interpretieren, Handlungen anpassen und manchmal schon leicht natürlich mit Menschen und Umgebungen kommunizieren können. Das war's für heute. Wenn euch das Thema interessiert, auch CES, und ihr meinen Report noch nicht habt, eine einfache Message an mich per E-Mail oder per LinkedIn Direct Message reicht aus. Ihr kriegt postwendend, quasi postwendend, euer Gratis-Exemplar zugestellt. Da sind all die Themen, die ich jetzt hier besprochen habe, drin. Die Themen aus der letzten Folgen, aus den letzten beiden Folgen, die Themen der nächsten Folge sind da alle drin. Nochmal deutlich detaillierter, nochmal einiges mehr. Also, wenn ihr einen umfassenden Überblick auf meinen Blick auf die CES haben wollt, dann bestellt euch meinen Report. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.